Direkt aus Europa, Nummer 398, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Uhr. Die Bundeswehr hat 2 Transportflugzeuge zum Einsatz nach Mali geschickt. Sie sollen Einheiten der westafrikanischen Eingreiftruppe in die Hauptstadt Bamako bringen. In Mali kämpfen bereits französische Soldaten gegen Aufständische, die weite Teile des Landes beherrschen. Das Schicksal vieler Geiseln auf einer Erdgasanlage in Algerien ist weiter unklar. Das gab der Betreiber, der norwegische Energiekonzern Statoil, bekannt. Westliche Regierungen haben das Vorgehen der algerischen Armee scharf kritisiert. Die Geiselnehmer fordern ein Ende des französischen Militäreinsatzes in Mali. Der japanische Elektronikkonzern Sony verkauft seinen Sitz in New York. Der Büroturm in Manhattan soll etwa 825 Millionen Euro kosten. Derzeit arbeiten dort 1.500 Mitarbeiter von Sony. Der Konzern hatte das Gebäude erst vor 11 Jahren gekauft. Das japanische Traditionsunternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust von mehreren Milliarden Euro gemacht. Sony will weltweit 10.000 Stellen streichen. Am Sonntag verbreitet Schnee und teils gefrierender Regen. Es ist 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Gretel Pagliarucci ist mit ihrer Schießbude ein Urgestein der Hensemer Kerwe, titelte die Rhein-Neckar-Zeitung. Auf Hochdeutsch der Kirchweih von Handschuhsheim, einem Stadtteil von Heidelberg. Gretel ist 87 Jahre alt und immer noch mit ihrem Schießwagen oder dem Mandelstand unterwegs. 87 Jahre auf der Reise, wer kann sich das vorstellen, der nur einmal über die Kirchweih oder den Weihnachtsmarkt geschlendert ist. Unsere Autorin Angelika Schmidt-Bisalski wollte genauer wissen, wer diese Gretel von der Schießbude ist.
Der Zeitungsartikel hatte mich neugierig gemacht. Eine 86-jährige Schießbudenfrau? Bei einem ersten Telefongespräch hatte sie mir erzählt, dass sie in 3 Wochen auf der Kerwe in Ladenburg stehen würde. Dort könnten wir uns treffen. Vorher aber gibt es noch eine Kerwe direkt vor meiner Haustür. Vielleicht kennt sie dort jemand. Ich frage die auch nicht mehr ganz junge Frau am Kinderkarussell, ob sie Frau Pagliarucci kennt.
Eigentlich schon mein ganzes Leben kenne ich die Frau Pagliarucci. Wie wir alle in der Branche, die in der Region reisen und arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel verschenkte Zuckeräpfel oder Mohrenköpfe oder auch Nüsse sie in ihrem Leben an Kinderaugen, die sie fragend angeschaut haben, verschenkt hat. Sie ist eine Frau mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Wir sagen zu ihr, die etwas jünger sind als sie, wir sagen zu ihr die Tante Gretel. Das ist kein verwandtschaftlicher Grad, sondern es ist einfach die Wertschätzung und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir haben.
14 Tage später bin ich auf der Ladenburger Kerwe. Der 9 Meter lange Schießwagen ist schnell gefunden. In der rechten Hälfte lädt ein jüngerer Mann Gewehre. Auf der linken Seite, neben dem großen Brett mit den aufgeblasenen Luftballons, auf die gerade ein Kind mit kleinen Metallpfeilen zielt, steht Tante Gretel. Sie ist eine Dame. Groß und schlank, dezent und geschmackvoll gekleidet, die Haare frisch onduliert. Ich schaue ihr lange zu. Da kriegt ein Knirps schon mal 2 zusätzliche Pfeile, wenn er zu oft daneben geworfen hat. Oder auch bei nur 3 getroffenen Ballons einen Preis, für den es eigentlich 5-mal geknallt haben müsste. Als es am Stand vorübergehend ruhiger wird, komme ich mit ihr ins Gespräch.
Ich bin im Wohnwagen geboren. Also ich war immer auf der Reise. Ich bin in La, da waren wir in La gesondert, also meine Eltern. Und da bin ich geboren und da bin ich groß geworden. Das ganze Jahr war ich dann dabei. Da sind wir im Sommer immer unterwegs gewesen und im Winter waren wir dann, die ersten Jahre waren wir, glaube ich, in Bayern. Und dann hat mein Vater das Haus dann übernommen und dann waren wir da. Das hat mein Urgroßvater gebaut.
Eine Kindheit in wenigen Sätzen. Am 10. April 1926 kam Gretel Pagliarucci zur Welt, als letzte von vier Schwestern. Das Haus des Urgroßvaters, in dem die Familie im Winter wohnt, steht im badischen Ladenburg. Von hier bricht Gretel Pagliarucci noch heute, 86 Jahre später, mit dem Schießwagen oder dem Mandelstand auf zur Kerwe, zur Messe, zum Altstadtfest oder Weihnachtsmarkt. Schon lange müsste sie nicht mehr arbeiten.
Es ist ja auch so, man ist gewohnt. Google mal, ich könnte daheim bleiben. Wir haben freiwillig geklebt. Die meisten Schausteller haben nicht geklebt.
Geklebt? Das heißt, Gretel hat in die Rentenkasse eingezahlt. Aber allein zu Hause, da würde ihr die Decke auf den Kopf fallen.
Ich bin Leute gewohnt. Und es macht mir auch Spaß. Da kann man sich unterhalten und... Gucken Sie mal, wenn Sie zu Hause sind, dann machen Sie einen Haushalt, dann kommen Sie nicht raus. Die haben hier gar nichts zu tun, die haben auch nichts zu erzählen. Die können dann bloß von der Krankheit erzählen.
Hallo.
Grüß dich.
Guten Tag.
Wie geht's denn?
Na, geht's gut.
Ja. Immer wieder kommen alte Bekannte vorbei. Oder Gretel besucht Schaustellerkollegen.
Milch habe ich vergessen.
Milch habe ich vergessen. Hallo.
Von zu Hause hat sie eine Thermoskanne Kaffee mitgebracht und bringt einen Becher ans Karussell gegenüber. Währenddessen lädt Cemek die Gewehre am Schießwagen. Als 18-Jähriger ist er zu den Pagliarucci's gestoßen. Inzwischen hilft er schon seit mehr als 30 Jahren. Leichter Nieselregen hat eingesetzt. Im Moment ist nicht besonders viel los auf der Ladenburger Kerwe, aber Cemek hält ja die Stellung. Gretel hat vorgeschlagen, mal eben zu ihr nach Hause zu gehen. Da kann man ungestörter reden. Und sie will mir ein paar Dokumente zeigen. Es sind nur ein paar hundert Meter vom Ladenburger Marktplatz zum alten Backsteinhaus am Neckarufer, in dem sie schon ihr Leben lang wohnt. Wenn auch in den meisten Jahren, nur in den Wintermonaten.
Wir sind immer auf Ostern weggefahren und sind im Oktober nach der Heidelberger Messe wieder heimgekommen. Und da waren wir den ganzen Sommer unterwegs. Wir haben zwei Wohnwagen gehabt, zwei 9-Meter-Wagen. Und da war in dem einen, da war die Küche drin und ein Wohnzimmer. Und hinten war ein Schlafzimmer und da haben wir vier geschlafen. Und meine Eltern haben eine andere Wohnwagen gehabt. Und dann war das ja auch früher nicht so. Da hat man ja kein Wasser am Schluss gehabt. Da mussten sie ja das Wasser in der Kanne holen. Das war also schwieriger. Aber trotzdem, es war trotzdem schön.
Aber auch vor 80 Jahren gab es für Kinder in Deutschland eine Schulpflicht. Im Winterhalbjahr in Ladenburg war das kein Problem. Aber im Sommer, zwischen Ostern und dem Ende der Heidelberger Mess im Oktober?
Ich bin das halbe Jahr auf der Reise in die Schule gegangen. Ich bin alle 8 Tage in eine andere Schule gegangen. Und dann hat mein Vater die Transporte gefahren. Und ich bin immer Beifahrer gewesen, schon als Mädel, wo ich noch in den Schulgang bin. Dann bin ich auf den Platz gekommen und da hat der Papa gesagt, guck mal, wo die Schule ist oder frag jemand, ob die heute Mittag Schule haben. Und wenn mittags Schule war, dann habe ich mich angemeldet und bin den nächsten Tag in die Schule gegangen. Und dann bin ich meistens um 10 Uhr, habe ich mich dann abgemeldet an dem Tag, wo wir gefahren haben. Und dann habe ich das in mein Heft geschrieben gekriegt. Das muss ich ja auch noch irgendwo haben. Ich habe mich selber gewundert, was ich noch alles habe. Das war mein Abschlusszeugnis von der Schule. Das habe ich schon in Ladenburg gekriegt. Das ist am 10. April 26 bin ich geboren. Und von Ostern 1932 bis 20. März 1940 habe ich die Schule besucht. So. Und das ist ein halbes Jahr immer gewesen, ne?
Alles Zweier, alles gut.
Ja, ja. Ich habe nur ein Dreier. Und den hat mir ein Fräulein verpasst in der Handarbeit. Jetzt, wenn Sie aber jetzt gucken, die Sache, was da hängt, die Stühle dahin. Habe ich alles selber gemacht.
Selbst die Stuhlkissen sind Handarbeit. Gestrickt und gehäkelt hat sie auch schon immer gern. Weshalb also die drei in Handarbeit?
Und wissen Sie warum? Die hat da drüben gewohnt. Die hat keinen Mann gehabt, also die war ledig. War so eine ältere, ein bisschen verknöcherte Lehrerin. Und dann hat die immer zu den Mädchen zwei, drei Mädchen mitgenommen und hat gesagt, ihr kommt heute Mittag, ihr helft mir putzen. Und dann sind die immer gegangen zu deren und haben geputzt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll zum Putzen kommen. Dann hat sie gesagt, doch, du kommst schön zum Putzen. Das musst du auch lernen. Und ich bin nicht gegangen. Und da hat sie mir einen Dreier gemacht.
Umso besser, erzählt Gretel, hat sie sich mit den anderen Kindern vertragen. Besonders in den Sommermonaten, wenn sie auf der Reis war.
Die waren froh, wenn sie mit mir dann befreundet waren. Und dann habe ich eine Karte mitgebracht in die Schule für ein Fahrgeschäft und so. Das war immer in Ordnung. In Kirchheim zum Beispiel, da sind sie jedes Jahr dann gekommen. Also da war ich schon lange verheiratet, habe eine große Tochter gehabt. Wir haben Schülertreffen. Ich soll doch auch kommen. Oder ich war in Mannheim gestanden, ist ein Ehepaar vorbeigekommen. Und dann haben die Mantel gekauft. Und dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, haben Sie früher mal Karussells gehabt? Da habe ich gesagt, ja, meine Eltern. Habe ich gesagt, mir nicht, aber meine Eltern. Ja. Haben Sie da in Kirchheim gestanden? Habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, da waren Sie doch auch in der Schule. Dann habe ich gesagt, ja, da war ich auch. Dann hat sie gesagt, da war ich ihr Lehrerin. Und das war mindestens 20 oder 25 Jahre her. Das bleibt halt auch dann besser in Erinnerung, wenn man alleine ist.
Als ich in die Schule kam, bin ich an einem Standort geblieben.
Eva Maria, Gretels einziges Kind, hatte eine andere Schulzeit als die Mutter. Nur in den ersten 6 Lebensjahren war sie im Sommer mit auf der Reise.
Teilweise habe ich bei meiner Tante gewohnt, teilweise aber quasi bei einer Gastfamilie.
Sie hat gesagt, Mama, ich gehe überall hin, aber nicht in die Internat. Also das wollte sie nicht. Und da war sie hier bei ihrer Familie, bis die Frau gestorben ist. Ich war auch viel in der Nähe. Dann habe ich sie immer am Wochenende geholt und habe sie dann sonntagsabends wieder heimgefahren.
Ich glaube, dass ich meine Eltern sehr vermisst habe. Also ich weiß, dass ich, damals hat man noch Samstagsunterricht gehabt und dass ich immer auf die Uhr geguckt habe, wann werde ich endlich abgeholt. Und einmal wurde ich nicht abgeholt und hatte auch keine Nachricht. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe das Wochenende nur geweint.
Und dann war ja meine Mutter zu Hause.
Denn meine Großmutter hat ja auch erst mit knapp 70 ihr Geschäft aufgegeben.
Und meine Mutter wollte aber unabhängig sein. Die hat's gut mit meiner Tochter verstanden und alles, aber sie hat gesagt, nein, sie will sie nicht nehmen. Die war, glaube ich, 2 Jahre hat sie noch gehabt bis zur Konfirmation. Und dann hat sie gesagt, ich will dir mal was sagen. Ich habe mir das jetzt überlegt. Ich habe mit der Eva gesprochen. Wir haben uns geeinigt, sie kann da bleiben. Und da haben sie sich ja gut, sie hat für ihre Oma gesorgt, hat geguckt, dass der auch gut geht und dann war das in Ordnung.
Ich frage Eva Maria, ob ihre Eltern von ihr erwartet haben, dass sie die Schießbude übernimmt, wenn sie mit der Schule fertig ist.
Ich denke schon, denn die wollten nie, dass ich überhaupt Abitur mache. Ich sollte mich in der Schule abmelden, nach der mittleren Reife, was ich nicht gemacht habe. Und das hatte den Vorteil, dass meine Eltern ja nie Zeit hatten, mal in die Schule zu gehen. Also ich immer alles erledigt habe. Und da hieß es, du meldest dich jetzt ab. Tochter hat gar nicht dran gedacht. Und irgendwann haben sie es dann akzeptiert, dass ich weiter zur Schule gehe, dass ich Abitur mache. Und danach haben sie es ohne Murren akzeptiert, dass ich studiere.
Bei Gretel und ihren 3 Schwestern war das noch anders. Nur eine wollte nicht im Gewerbe bleiben.
Also wir waren 4 Mädchen. Die Älteste, die ist nicht auf die Reise gegangen, die hat einen anderen Mann geheiratet und die war dann Sekretärin in einer Baufirma. Aber die anderen, die haben all ins Schaustellerleben reingeheiratet. Wir haben 2 Geschäfte gehabt, eigentlich eine Zeit lang 3. Das war eine Autobahn, ein Kindenflieger und ein Kinderkarussell.
1949 hat Gretel geheiratet. Helmut Pagliarucci.
Das war 1949. Also im Winter hat er dann 4 Meter Schießbude gebaut. Und da weiß ich noch, da bin ich noch zum Lieferant gegangen und habe gefragt, weil mir ja das Geld nicht gelangt hat. Wir haben, glaube ich, 850 Mark gehabt oder was. Und da haben wir das Holz kaufen müssen, die Gewehre, die waren teuer. Und da hat der uns die Ware ohne Geld gegeben, die erste. Und ich habe dann von jedem Platz, wenn der Platz rum war, habe ich gleich was bezahlt. Und das gedenkt mir ewig, wie wir dann in Mannheim auf der Messe gestanden sind. Das war 1949. Und dann ist er gekommen und dann habe ich dazu erfahren, gut, jetzt kriege ich das letzte Geld. Dann sind unsere Schulden weg. Und dann hat er gesagt, das sind doch keine Schulden. Habe ich gesagt, doch, für mich waren das Schulden. Habe ich gesagt, und ich schwöre Ihnen, im ganzen Leben kriege ich keine Schulden mehr. Ich habe auch keine mehr gekriegt. Wir haben keine mehr gekriegt. Ich habe nachts nicht mehr geschlafen. Das war furchtbar.
Man sieht eigentlich immer nur so die Fassade, aber das Leben dahinter, das ist ja genauso bürgerlich wie das der anderen auch. Das sieht halt nur nicht danach aus. Die Arbeitszeiten sind halt blöd, aber das sind sie in der Gastronomie auch. Das eigentliche Familienleben ist nicht anders als woanders. Nur, dass sich halt das Leben dann auf der Reise abspielt und man natürlich mobil sein muss und deshalb vielleicht in einem Wohnwagen lebt.
Sie haben keine geregelte Arbeitszeit. Sie können am und morgens ausschlafen und sie müssen auch nachts abbauen, das macht ihnen aber ja auch nichts aus. Sie sind mit der Familie zusammen. Es gibt viel Männer, wo eben sagen, wenn sie dann privat verheiratet sind oder so, ja, ich bring's Geld, ich hab darüber zu bestimmen. Das gibt's bei den Schaustellern nicht. Da hat meistens die Frau das Geld. Nicht? Mein Vater hat schon überhaupt keinen Kassenschlüssel gehabt und nichts. Das hat die Mama gehabt. Und wenn er Geld gebraucht hat, hat er gesagt, gib mir mal Geld. Nicht? Oder der hat auch geschäftlich alles gemacht. Und da gibt es auch keinen Unterschied.
Die Leute laufen nicht so schnell auseinander. Also Ehen werden seltener geschieden. Ja, es kommt eigentlich so gut wie nie vor, weil man ja gemeinsam ein selbstständigen Betrieb verwaltet.
Wir haben ein gutes Familienleben gehabt. Also ich weiß nicht, ob man in privat so ein Familienleben hat, weil wir ja immer beisammen waren. Mein Vater ist ja nicht arbeiten gegangen, der war ja auch immer zu Hause. Und meine Mutter auch und mir auch. Wir waren immer zusammen. Mein Vater hat zum Beispiel auch manchmal Frühstück gemacht. Ne? Mhm. Der hat die Schürze angezogen und dann hat er morgens dann Kartoffeln gebraten. Das haben wir dann genossen. Also es ist ein anderes Familienleben, wo sie haben.
Umso härter, sagt Gretel, war es für sie, als der Vater 1942 starb. Erst 49 Jahre war er alt. Da musste sie selbst, gerade erst mit der Schule fertig, kräftig mit anpacken.
Und mein Vater, der ist ja sehr früh gestorben. Und dann habe ich Hilfe auf- und abbauen. Dann war ja niemand da, ne? Und während dem Krieg haben sie keine Leute gekriegt. Das eine war ein Rentner und das andere, der hat selbst ein kleines Geschäft gehabt und der ist dann mit uns gefahren. Der hat auch die Transporte von uns gefahren, weil ich erst 16 Jahre alt war.
Als Gretel nach dem Krieg heiratet, gibt es Entlastung.
Dann war mein Mann mit da. Da hat man sich halt abgelöst. Man ist dann für jeden eingesprungen.
1948 wird Tochter Eva Maria geboren.
Und als ich als allererstes Mal in einem Geschäft stand und Mandeln verkauft habe, das war in Ladenburg. Ich war 7 Jahre alt und der Mandelstand gehörte meinem Onkel. Damals kostete die Tüte Mandel noch 50 Pfennig. Ich konnte aber schon rechnen. Ich konnte mit 3 Jahren lesen und rechnen dann auch. Und da konnte ich das machen. Und seit der Zeit habe ich am Wochenende mitgearbeitet. Ich habe so gut wie nie, außer im Winter, freies Wochenende gehabt. Das gab es nicht. Also es war nicht immer nur schön.
Heute ist Eva Maria Studienrätin, kurz vor der Pensionierung. Sie ist verheiratet, wohnt im eigenen Haus in Ludwigshafen, hat einen erwachsenen Sohn und auch schon einen Enkel. Mutter Gretel Pagliarucci aber will bis heute nicht an einem Ort bleiben.
Schon gar nicht, seitdem vor mehr als 10 Jahren ihr Mann gestorben ist und sie allein in dem großen alten Haus lebt. Wenn sie nicht mit dem Schießwagen im Sommer auf irgendeiner Kirmes ist, dann ganz sicher mit dem Mandelstand. Im Winter 4 Wochen lang auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt. Die Tochter macht sich manchmal Sorgen.
Sie bezieht ja Rente, wird nicht viel sein, denke ich. Aber ich meine, das Haus ist bezahlt. Also es ist ja nun nicht so, dass sie die wirtschaftliche Not zwingen würde. Es ist einfach so, weil sie ja die Ansprache der anderen Menschen braucht. Und das sollte es haben. Ich sag nichts mehr. Im Frühjahr war sie auch sehr krank. Und da habe ich auch gesagt, es ist eben alles zu viel. Aber wenn es ihr dann wieder besser geht, dann hat sie es auch schon wieder vergessen. Aber wenn sie meine Mutter hat, 5-mal mehr Energie als ich und einen 10-mal dickeren Kopf.
Da ist mir zu langweilig und dann fahre ich dann nur in das kleine Einkaufszentrum und dann laufe ich im Laden rum und dann kenne mich Leute und dann unterhalte ich mich mit denen. Die sagen Bäcker, da trinke ich dann eine Tasse Kaffee und dann fahre ich wieder heim, dann bin ich wieder zufrieden. Und mit mir selber will ich ja nicht sprechen. Was soll ich mit mir erzählen? Ich weiß ja alles.
Deutschlandradio Kultur.
Kakadu Nachrichten, hier ist Lydia.
Die Bundesregierung interessiert sich zu wenig dafür, was junge Menschen denken. Das meinen 2/3 der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks zufolge. Außerdem findet nur etwa jedes 10. Kind, dass es in seiner Stadt genug Möglichkeiten gibt, sich politisch für seine Interessen einzusetzen. Obwohl weit über die Hälfte der Kinder sehr gern mitentscheiden würden, wenn es um ihre Freizeitgestaltung geht, um Mitbestimmung in der Schule oder um Umweltschutz. Gut jeder 5. würde zum Beispiel gern übers Internet mitentscheiden. Vogel, mach du das Wetter.
Schnee im Osten, Schnee im Westen.
Danke, Lydia und Kakadu. Was ist eigentlich gerecht und Gerechtigkeit? Also ich finde es zum Beispiel voll ungerecht, dass Frühling ist, das Wetter aber noch auf Winter macht. Da denkt man dann sofort, naja, ist doch total klar. Gerechtigkeit ist, wenn es gerecht ist. Ja, aber was ist denn gerecht? Beim Bonbonsverteilen ist das vielleicht noch einfach. Wenn jeder gleich viele bekommt, dann ist das gerecht. Aber ansonsten überlegt mal, wie oft habt ihr schon zu euren Eltern gesagt, laut gesagt, das ist aber total nicht gerecht. Und dann geht's darum, das Zimmer aufzuräumen oder nicht fernsehen zu dürfen oder sowas. Aber ob das nun gerecht oder ungerecht war, so eindeutig ist das ja gar nicht. Für eure Eltern ist es vermutlich gerecht, weil die finden, dass ihr das Zimmer ja auch unordentlich gemacht habt. Ihr findet es aber total ungerecht, weil zum Beispiel eben noch ein Freund mit da war und Unordnung gemacht hat, jetzt aber schon nach Hause gegangen ist und jetzt sollt ihr alleine aufräumen. Klar, total ungerecht. Ja, ihr merkt schon, so ganz leicht ist das nicht mit der Frage, was eigentlich gerecht ist. Kakadu-Reporterin Regina Voss hat sich mal auf die Suche nach der Gerechtigkeit gemacht.
Große Fragen, schwierige Antworten. Kakadus philosophische Frühlingsakademie. Nachdenken über lebenswichtige Fragen. Heute Gerechtigkeit. Was ist das?
Ich denke bei Gerechtigkeit an meine Schwester und mich. Beim Süßigkeitenverteilen geht es da immer darum, dass es gerecht ist. Bei Erdnussflips haben wir das mal mit einer Briefwaage ausgewogen, wer dann mehr hat. Ja, und Süßigkeiten müssen einfach immer gerecht verteilt sein.
Wenn es um Gerechtigkeit geht, ist man schnell bei dem Beispiel mit den Süßigkeiten. Da kann man die Gerechtigkeit gut überprüfen und in Zahlen messen. Auch der Philosoph Alexander Scheidt beginnt seine Überlegungen zum Thema Gerechtigkeit mit Süßigkeiten.
Wenn ich das Wort Gerechtigkeit höre, dann denke ich zuerst mal daran, weil ich jetzt gerade ein Stück Schokolade gegessen habe. Wir sind zu dritt und wir haben 3 Stücke Schokolade und jeder möchte Schokolade, dann bekommt jeder 1 Stück Schokolade. Das klingt für mich erstmal gerecht. Wenn einer 2 Stücke hätte und einer kein Stück, dann würde ich sagen, das ist ungerecht.
In der Kunst wird die Gerechtigkeit häufig als eine Frau dargestellt, gemalt oder als Skulptur in Stein gehauen. Eine Waage hält sie in der Hand, um gerecht abzuwägen, zu entscheiden. Um die Augen trägt sie eine Binde. So kann sie gerecht urteilen, ohne zu wissen, wer vor ihr steht. Gerechtigkeit ist aber nicht nur eine Frage der Mathematik, sagt Alexander Scheidt und spricht noch einmal über die Bonbon-Verteilung.
Aber was ist eigentlich, wenn jetzt jemand von uns dreien ganz doll viel Zucker braucht, weil er sonst umklappt? Dann ist es vielleicht wieder richtig zu sagen, es ist gerecht, dass er zwei Stücke bekommt und einer verzichten muss.
Süßigkeiten kann man auszählen, aber kann man zum Beispiel Liebe gerecht verteilen? Und wie ist das in der Schule? Werden da alle gleich und gerecht behandelt? Oder ist die gleiche Behandlung aller womöglich gar nicht gerecht? Oder wenn man an die Verteilung des Reichtums auf unserem Erdball denkt, dann gibt es sowieso riesige Ungerechtigkeiten.
Wir haben jetzt total viele Bonbons oder Süßigkeiten und manche zum Beispiel in Afrika oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was die da essen, aber da haben wir schon richtig viele und die haben fast überhaupt nichts.
Ich finde das ungerecht, dass es so große Abstände gibt. Also da muss sich jemand 7 Stunden abackern und kriegt total wenig Geld. Und irgendein Milliardär, der muss da rumsitzen, ein paar E-Mails rumschicken und kriegt dann 1 Million am Tag. Also das finde ich ungerecht.
Oder der Unterschied zwischen Mann und Frau, weil oft werden Männer mehr bevorzugt als Frauen, beispielsweise bei Firmenchefs. Da gibt es momentan noch deutlich mehr Firmenchefs als Firmenchefin.
Tabea, Leonardo, Anton, fallen noch viele ungerechte Situationen ein.
Man merkt eigentlich viel mehr, dass man selbst ungerecht behandelt wird.
Wenn jemand ungerecht behandelt wird, vor allem wenn ich ungerecht behandelt würde, dann spüre ich Schmerz. Dann muss ich heulen.
Auch die Philosophin Frauke Hildebrand, längst erwachsen, kann sich gut erinnern, wenn sie, aber auch ihre Mitschüler in der Schule ungerecht behandelt wurden.
Man merkt auch, wenn die Lehrerin ungerecht ist, dann merkt man's. Auch wenn man selber derjenige ist, der bevorzugt wird, ja, dann findet man's vielleicht schön und man findet's nicht ganz so schlimm, wie wenn man derjenige ist, der benachteiligt wird, aber man hat trotzdem Gefühl dafür, dass das nicht in Ordnung ist.
Und genau dieses Einfühlungsvermögen, dass wir die Ungerechtigkeit spüren, auch wenn sie uns nicht persönlich trifft, macht es uns Menschen möglich, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen.
Dass wir eigentlich wissen, die anderen sind so ein bisschen wie wir und denen steht auch was zu. Gibt es zum Beispiel anders als bei Affen.
Und wenn wir, anders als die Tiere, diesen Gerechtigkeitssinn besitzen, wie kommen wir dann aber auch wirklich zu mehr Gerechtigkeit? Und nicht nur bei Süßigkeiten.
In kleinen Situationen, da hilft einfach meistens Kompromissbereitschaft. Aber ich glaube sogar auch bei größeren Problemen, es hilft immer Kompromissbereitschaft, wenn man mehr Gerechtigkeit haben will.
Oft hilft auch ein Dritter.
Naja, Gerechtigkeit ist ja nicht sowas, was man für immer hat oder weiß.
So ist das mit der Philosophie. Anders als die Mathematik sucht sie noch nach den richtigen Antworten und stellt dabei immer neue Fragen. Auch am Beispiel mit der Gerechtigkeit gibt es viele Fragen zum Weiterdenken.
Ist die Welt gerecht?
Warum ist es so schwer, gerecht zu sein?
Warum ist Gerechtigkeit so wichtig?
Ja, und wenn man über solche kniffligen Fragen weiter nachdenkt und versucht, Antworten zu finden, dann ist das Philosophie. Und Philosophie heißt übersetzt die Liebe zur Weisheit. Ja, da wollen wir hin, zur Weisheit. Und wir hören uns morgen wieder.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 397. Wo in Berlin Häuser bei Bombenangriffen zerstört worden sind, gibt es immer noch Baulücken, wo mal ein Haus gestanden hat, aber noch nicht wieder ein Haus gebaut worden ist. Solche Baulücken stören das Stadtbild und deshalb fördert die Stadt die Lückenbebauung. Dafür und auch für die Modernisierung alter Häuser gibt es städtische Entwicklungspläne. In Häusern, für die die Stadt die Modernisierung fördert, müssen die Mieter die Modernisierung akzeptieren. Aber es gibt auch Hausbesitzer, die ihr Haus von sich aus modernisieren wollen, um die Wohnungen dann als sogenannte Luxuswohnungen teurer vermieten zu können, und Investoren, die Häuser kaufen, modernisieren und dann die Wohnungen teuer verkaufen. Das geht aber nur, wenn die Mieter damit einverstanden sind, und das sind sie nur, wenn sie genug Geld haben, um für die sanierte Wohnung eine höhere Miete zu bezahlen, oder wenn man ihnen eine ähnliche Wohnung etwa zur gleichen Miete anbietet. Deshalb kauft man zur Geldanlage leerstehende Häuser, denn dann kann man sie modernisieren, wie man will. Wenn da aber noch Mieter in den Wohnungen sind, ist es mit dem geltenden Mietrecht schwer, die da herauszubekommen, denn es gilt, Kauf bricht Miete nicht. Alle Mietverträge müssen vom Käufer übernommen werden. In Berlin ist der Abstand zwischen den Straßen so groß, dass da meist nicht nur zwei Häuser stehen, eins an der einen, das andere an der anderen Straße, sondern zu vielen Häusern gehört auch noch ein Hinterhaus. Zwischen Vorderhaus und Hinterhaus ist ein Hof, und zum Hinterhaus kommt man durchs Vorderhaus über den Hof. In so einem Haus ohne direkten Zugang von der Straße hatte ein Ehepaar mit einem Kind eine Wohnung, für die sie nicht viel Miete zu bezahlen brauchten. Als sie da eingezogen sind, mussten sie aber manches von dem Mieter übernehmen, der da gewohnt hatte, und ihrem Vormieter dafür ziemlich viel Geld geben. Außerdem war die Wohnung in einem ziemlich schlechten Zustand, und sie mussten viel tun, um sich da wohlfühlen zu können, denn dass das Haus saniert worden war, war schon etwa 10 Jahre her. Aber nach ein paar Jahren wurde das Haus verkauft, und der neue Hausbesitzer, dem auch das Nachbargrundstück gehörte, wollte das Haus modernisieren. Als sie im Dezember 2006 gehört haben, dass das Haus verkauft werden sollte, sind sie gleich in den Mieterverein eingetreten und haben als Mitglied vom dritten Monat an Rechtsschutz bekommen. In den 70er und 80er Jahren hat man in West-Berlin viele alte Häuser, in denen sich die Mieter gar nicht mehr wohlfühlten, saniert und renoviert. Das Geld bekam der Senat von der Bundesrepublik, weil es in West-Berlin schöner aussehen sollte als in der DDR. Während der Renovierungsarbeiten konnten die Mieter in eine andere Wohnung umziehen. Diese Umsatzwohnungen wurden ihnen von der Stadt angeboten. Danach konnten sie zur gleichen Miete wieder in ihre nun sanierte alte Wohnung einziehen. Aber als es 1990 die DDR nicht mehr gab, brauchte der Staat für die Häuser in West-Berlin nicht mehr so viel Geld auszugeben. Nun sollten die Hausbesitzer die Sanierungsarbeiten selber bezahlen. Für die sanierte Wohnung durften sie dann eine höhere Miete verlangen. Solange es die DDR noch gab, wurden in West-Berlin auch viele Häuser mit Geld vom Staat gebaut. Diese Wohnungen waren dann meist 30 Jahre belegungsgebunden, das heißt, die Wohnungen wurden durch die Stadt belegt. Die Stadt entschied also, wer da einziehen sollte. So eine Wohnung hat das Ehepaar mit dem Kind bekommen, nachdem sie es jahrelang trotz der Bauarbeiten in ihrer Wohnung im Hinterhaus ausgehalten hatten. Denn man hatte ihnen zwar angeboten, zu einer relativ niedrigen Miete da wieder einzuziehen, wenn sie bis zur Beendigung der Sanierung erstmal auszögen, aber wegen der Grundrissänderungen bei der Modernisierung hatten sie das abgelehnt. Da ihre neue Wohnung mit öffentlichen Mitteln saniert worden ist, brauchten sie dafür einen Wohnungsberechtigungsschein. So niedrig wie für ihre alte Wohnung ist die Miete aber nicht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 397. Danke.